Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fängt an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. So schlaft denn nun fort und ruht aus. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lass uns gehen. Sie, der mich überliefert, ist nahe. Wir möchten jetzt im nächsten...
Gott liebt mich nicht. Sonst hätte ich doch das bekommen, nachdem ich mich gesehnt habe. Oder manchmal, vielleicht gehst du nach dem Gottesdienst nach Hause und sagst, der Gottesdienst hat mich heute angesprochen. Mensch, Gott liebt mich, der hat mir etwas gesagt, was ich brauche. Oder du gehst vielleicht nach Hause in dem Wissen, dass dein Kind krank ist und denkst, Gott liebt mich nicht. Warum muss mein Kind so im Moment, warum muss es im Moment so schlecht gehen? Vielleicht hast du gebetet, dass Gott etwas erhören soll in deinem Leben und das hat funktioniert und du denkst, ja super, Gott liebt mich. Auf der anderen Seite kann es aber sein, dass dein Auto kaputt gegangen ist, du musst eine teure Reparatur machen lassen und dann denken vielleicht manchmal im Hinterkopf, irgendwie liebt mich Gott doch nicht. Also wir stehen in der Gefahr, wenn es uns gut geht, dass wir uns dann geliebt fühlen von Gott. Und wenn wir manchmal Schweres erleben, dass wir dann an Gott anfangen zu zweifeln, ob er es wirklich gut mit uns meint. Dann fragen wir uns ziemlich schnell, liebt Gott mich? Liegt ihm etwas an mir und an dem, wie es mir geht? Ich möchte euch zu Beginn der Predigt etwas erzählen von einem Mann, Wilfried heißt er, aus Belgien. Wilfried war also ein Christ, der lange im Glauben stand, aber auch viel Schweres erlebt hat. Also ich möchte das jetzt nicht so sagen, aber frag mal Leute aus der Gemeinde, wie viele Menschen in der Gemeinde schwere Situationen erlebt haben, wirklich schwere Situationen. Der Wilfried hatte das auch erlebt. Er war als junger, relativ junger Christ auf einer Tagung in Schweden und dort in Schweden war dieses Thema, diese Hoffnung, die wir haben als Christen über den Himmel, wie schön es ist, eines Tages bei Gott zu sein, für ihn eine wunderbare Konferenz, bis er einen Anruf bekommen hat. Man hat ihn rausgerufen ans Telefon und seine Frau unter Tränen hat ihm gesagt, dass ihr 9 Monate altes Kind im Bett an am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Und dann hat er gesagt, dann ist in ihm alles zusammengebrochen, von einem Moment zum anderen. Diese schöne Hoffnung, von der er gerade gehört hat und dann diese Botschaft, dass sein Kind gestorben ist. Und da hat er geschrieben, in ihm hat es angefangen zu grollen, zu rumoren, gegenüber Gott, gegenüber dem, was er erlebt, gegenüber dieser harten Zeit. Er hat sich so schnell es ging eine Zugfahrkarte besorgt. Damals musste man noch Zug fahren, dann war Fliegen noch ein bisschen teurer als heute. Im Zug von Schweden hat sich allein in den Zug gesetzt und ist mit dieser Trauer nach Hause gefahren, mit dieser Frage, liebt Gott uns wirklich, wenn er sowas zulässt? Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen, gerade wenn sie Schweres erleben, dass man manchmal den Eindruck hat, Gott steht so daneben und interessiert ihn überhaupt, was wir erleben? Ist es für ihn überhaupt wichtig? Ich weiß nicht, wie du mit so etwas umgehen würdest, wenn das in deinem Leben geschehe. Würden wir dann auch anfangen, an Gottes Liebe zu zweifeln und zu sagen, liebt Gott mich wirklich? Vielleicht bist du im Moment alleine, einsam, krank, leidest an Schmerzen. Ist es da nicht normal, wenn man manchmal solche Gedanken hat? Wo ist die Liebe Gottes? Wisst ihr, manche Leute denken, wie sollte Gott uns denn verstehen? Der ist so stark. Jesus ist so, in der Bibel wird er so beschrieben, dass er Dinge tun kann, die uns in Erstaunen versetzen. Als er den Sturm stillt, schläft er im Boot, weil er sich so geborgen weiß in Gottes Hand. Die anderen haben Angst, die Fischer haben Angst, unterzugehen. Jesus kann schlafen. Jesus kann Wunder vollbringen. Er heilt Menschen, wo alle die Hoffnung verloren haben. Er bringt Tod ins Leben zurück. Und dann liest man zum Beispiel im Markus-Evangelium in Kapitel 9 über Jesus bei der Verklärung. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer als es auf Erden möglich war. Und dann kommt diese Stimme aus dem Himmel: Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Wisst ihr, wenn man so den Jesus so vor Augen hat, kann man sich natürlich fragen, wie sollte der, der so beschrieben wird, mit dem, was wir erleben, irgendwie zusammenkommen können? Wie kann das funktionieren? Sehr schön ist, dass die Bibel Jesus eben nicht nur so beschreibt. Es stimmt, Jesus war ganz Gott, aber Jesus ist eben auch ganz Mensch. Und das soll heute mit diesem Thema, die Liebe, mit dieser Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane ist, möchte ich das deutlich machen. Da erleben wir Jesus ganz anderes. Wir sehen einmal den Garten Gethsemane, so sieht er aus. Man weiß aus Johannes 18, wenn ihr mal nachlesen wollt, dass Jesus sich öfter in dem Garten aufgehalten hat mit seinen Jüngern. Also da ist er nicht das erste Mal. Das war so ein Lieblingsort von Jesus, wo er mit den Jüngern war. Dort trifft er sich also mit ihnen, aber diesmal unter einem ganz anderen Vorzeichen. In dem Text, den ich euch gerade gelesen habe, aus der Verklärung, da nimmt Jesus drei Jünger mit auf den Berg, Jakobus, Johannes und Petrus. Und hier im Garten nimmt er ebenfalls genau diese drei Jünger mit und sagt: Wacht mit mir, betet mit mir, bleibt an meiner Seite. Er tut das deshalb, weil wie auf dem Berg der Verklärung müssen Menschen bezeugen, wer er ist, was er erlebt hat. Aber er tut es auch für die Jünger, weil er weiß, dass sie in der Gefahr stehen werden, eben anhand des Leides, anhand dessen, was sie erleben, an Gott zu verzweifeln, Jesus zu verleugnen und zu verraten. Und wisst ihr, auch in dieser Geschichte verändert Jesus sich. Beim Berg der Verklärung wird er der Strahlende, der alles über sozusagen das weiß, weißer als man sich's vorstellen kann. Und hier in unserem Text lesen wir in Markus 14 über Jesus: Er fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Also Jesus verändert sich. Der Glänzende, hat jemand geschrieben, wird zum Glanzlosen. Der vorher so gestrahlt hat, wird jetzt zu dem, der Hilfe sucht bei seinen Jüngern. Der vorher immer der feste Punkt für seine Jünger war, sagt jetzt: Wacht und betet mit mir. Also der Starke wird plötzlich hier ganz schwach, ganz angefochten. In beiden Geschichten wird er als Sohn Gottes beschrieben, aber in der ersten Geschichte bei der Verklärung kommt die Stimme von oben vom Vater und sagt: Das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. In dieser Geschichte kommt die Stimme von unten, vom Sohn zum Vater und sagt eben: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und in beiden Geschichten sind die Jünger sprachlos. Bei der Verklärung wissen sie nicht, was sie sagen sollen, und hier genauso. Diese Verwandlung ist für sie genauso überraschend wie die auf dem Berg der Verklärung. Aber wisst ihr, was das Tröstliche an dieser Geschichte ist? Es macht deutlich, Jesus ist nicht so ein Überflieger, den alles nicht berührt hat. Die Härte des Lebens geht an Jesus nicht vorbei. Der erlebt das genauso wie du und ich, was schwer ist, was einen umreißt, was einen ins Nachdenken bringt, was einen vielleicht manchmal anficht, was einen herausfordert. Er tut das mit einem Bibelwort aus einem der Psalmen im Alten Testament, Psalm 42 und 43. Wir kennen vielleicht das Lied: Meine Seele, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. In diesem Psalm 42 und 43 ist dieser Vers: Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Jesus zitiert diesen Vers und er ergänzt ihn, er steigert ihn und sagt: Bis zum Tod. Also Jesus sagt, was ihn gerade betrifft, das hat für ihn die Grenze des Erträglichen erreicht. Er ist also wirklich an der Grenze dessen, was man ertragen kann. Wir werden auch gleich noch hören, warum. Und was tut Jesus in dieser Situation? Ich denke, das ist für Christen vielleicht eine, das, was man tun kann, wenn man nicht mehr weiter weiß. Jesus läuft nicht weg, er entfernt sich nicht von Gott, sondern mit dem, was er nicht versteht, kommt er zu Gott, er sagt es Gott. Markus 14, Vers 35, er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden, dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Also dieses Niederwerfen ist für einen Juden die tiefste Form der Ergebenheit vor Gott. Man macht sich vor niemand so klein wie vor Gott, weil Gott der Herr ist. Das drückt Jesus aus, du bist der Herr. Er sucht Gott im Gebet, in seiner Verzweiflung, in der Anfechtung, in dem, was ihm Angst macht, was ihn herausfordert, geht er zu Gott. Wichtig ist, in Gethsemane ist Jesus bei den Verzweifelten und bei den Verzagten. Also wenn du heute hier bist und es dir vielleicht so geht, dass du verzweifelt oder verzagt bist, Jesus kann dich gut verstehen. Der ist ganz bei dir, wie man so sagt. Und das wirklich, weil er es selber erlebt hat. Wisst ihr, ein Pastor hat mal so beschrieben, er hat in seinem Pastorenleben, er war 30 Jahre Pastor, zwei Arten von Glauben erlebt. Und ich glaube, er hat recht. Er hat gesagt, es gibt ein Wenn-Glauben und ein Obwohl-Glaube. Er hat gesagt, der Wenn-Glaube, der funktioniert so: Gott, wenn du mich gut versorgst, wenn meine Familie gesund ist, wenn ich meine Arbeit behalte, wenn ich einigermaßen gut durchs Leben komme, dann werde ich dir vertrauen. Das ist die Art, wie viele Menschen glauben. Das Problem ist nur, dass das Leben nicht so funktioniert. Es gibt ein Obwohl-Glauben, der Schweres erlebt und er sagt, obwohl ich das erlebe, obwohl ich jetzt in dieser Situation bin, obwohl ich das Schreckliche erlebe, obwohl ich krank bin, obwohl ich vielleicht meine Arbeit verloren habe, obwohl ich vielleicht wie Jesus in so einem Garten Gethsemane sitze und verzagt bin, halte ich an dir fest. Das ist der Glaube, den Jesus lebt. Er sagt nicht, solange alles gut ist, bin ich bei dir, sondern er sagt, obwohl, und kommt zu Jesus. Das ist der Unterschied. Und was betet er? Wir lesen das nochmal in Vers 36. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Es ist ganz interessant, wie und was Jesus betet. Also er betet erstmal, aber Vater. Also Jesus spricht Gott auf eine Art und Weise an, die Juden niemals gebraucht hätten. Im Alten Testament wird Gott auch Vater genannt, aber nur Vater des ganzen Volkes, des Volkes Israel. Aber ein Jude hätte sich nie getraut, persönlich zu Gott Vater, mein Vater zu sagen, sondern Herr, du bist der Vater von Israel. So hätte ein Jude gebetet. Und er hätte auch nie dieses Wort Abba, Papa genannt, sondern diesen offiziellen Begriff Vater. Jesus in den ganzen Gebeten im Neuen Testament betet immer nur Abba, bis auf ein einziges Mal, als er am Kreuz ist und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, das ist die Stelle. Da gebraucht er den offiziellen Titel Vater, weil er etwas zitiert. Sonst spricht Jesus beim Gebet immer nur Abba, Vater, das zeigt seine innige Beziehung zum Vater, die sich trotzdem nicht darin äußert, dass er unverfroren ist. Er wirft sich ja vor Gott nieder, er hat Ehrfurcht vor Gott, aber es zeigt, er ist mit Jesus ganz verbunden, mit Gott ganz verbunden, nah an ihm dran. Das ist das Herzstück seiner Gemeinschaft mit Gott, diese innige Beziehung. Der Friedrich von Bodelschwingen, der hat das mal so erzählt, als er ein junger Knirps war, war er in seinem dunklen Zimmer und hat plötzlich Angst bekommen. Und in dieser Angst ging er aus seinem Zimmer in den dunklen Flur und sah unter der Türritze des Büros des Vaters Licht. Und im Dunkeln ging er dann, schlich sich so ängstlich durch den Flur, öffnet die Tür vom Büro, der Vater drehte sich um, sagt, oh, was willst du denn hier? und da sagt er, Vater, bloß zu dir. Das macht Jesus, der sagt sogar nicht Vater, er sagt, Papa, nur zu dir. In dem, was ihm Schwierigkeiten bereitet, weiß er, wo er hingehen kann zum Vater. Ich möchte dir Mut machen, wenn du Schweres erlebst, geh zum Vater, mach es wie Jesus, wie der Bodelschwing, geh zu deinem Vater im Himmel und sag, Jesus, nur zu dir. Papa, ich will zu dir, ich weiß nicht, wie ich sonst zurechtkomme. Und dann sagt Jesus, Herr, dir ist alles möglich. Du hast Wege und Möglichkeiten, wo wir nicht weiter wissen. Aber was Jesus nicht tut, er haut eben nicht ab, er flüchtet nicht, sondern er bittet. Er vertraut sich ganz Gott an. Warum bittet er dieses? Warum ist er so ängstlich? Warum ist Jesus so verzagt, wie man ihn noch nie erlebt hat? Der sonst immer so stark ist. Das wird in unserem Text auch deutlich. Er spricht von einem Zorneskelch, den er trinken muss. Lass diesen Kelch, Leidenskelch, an mir vorübergehen. Wisst ihr, Jesus hat nicht in erster Linie davor Angst zu sterben, so schrecklich das ist. Natürlich hätte er sicher auch, weiß nicht, vielleicht noch länger gelebt, da will ich jetzt gar nicht spekulieren. Ihm geht es nicht in erster Linie um das Sterben an sich, sondern er weiß, wenn er jetzt für alle Menschen stellvertretend die Schuld trägt, ist er von Gott getrennt für eine kurze Zeit. Der immer in Gemeinschaft war mit Gott, fürchtet diese Trennung sozusagen von Gott, dass Gott ihn verlassen muss, dass Gott ihn alleine sterben muss. Davor hat er Angst. Diese Schuld, die ihn so herausfordert, dass er diese Einheit mit Gott in diesem Moment drangeben muss. Im Alten Testament ist die Rede von diesem Kelch, wenn du einmal weiterklickst, sah das, da heißt es in Jeremia 25, Vers 15, dann sagte der Herr, der Gott Israels zu mir, also Jeremia, nimm diesen Becher, der bis zum Rand mit meinem Zorn gefüllt ist, aus meiner Hand. Lass alle Völker, zu denen ich sende, werde daraus trinken. Also wenn Jesus von diesem Leidenskelch trinkt, meint er diesen Zorneskelch aus dem Alten Testament, in dem das Gericht Gottes sozusagen gesammelt ist, dass die Menschen trinken müssten. Und Jesus weiß, er soll jetzt stellvertretend für die Menschen diesen Kelch austrinken. Den ganzen Zorn Gottes für das, was wir getan haben, über sich ergehen lassen. Das ist das, was ihn grauen lässt. Was wir uns eingebrockt haben, soll Jesus jetzt auslöffeln, austrinken, diesen Kelch stellvertretend für uns leeren. Also so schrecklich das ist für Jesus, ist er trotzdem bereit, sich Gottes Willen unterzuordnen. Sehr erstaunlich. Er betet ja dreimal, wenn es möglich ist, lass ihn an mir vorübergehen. Es scheint nicht, Gott macht es nicht möglich, er erspart ihm diesen Weg nicht. Gott erhört ihn anderes, er gibt ihm stattdessen Kraft für das, was er zu tragen hat. Das wirst auch du erleben unter Umständen, dass in schweren Situationen Gott uns vielleicht nicht alles wegnimmt, aber er gibt uns die Kraft, jeden Tag mit dem umzugehen, was wir tragen müssen. Bei Jesus sieht das so aus, das erfährt man in Lukas 22, Vers 43, da heißt es, da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus bekommt die Kraft für diesen schweren Weg ans Kreuz. Was hat das alles mit Liebe zu tun? Die Frage ist, warum Jesus das eben getan hat. Wenn wir uns nochmal den Garten Gethsemane anschauen, ich habe das Bild nochmal mit, wenn du weiterklickst, kommt es nochmal. Der Max Lucado hatte das so deutlich gemacht, hat das so versucht zu illustrieren, hatte gesagt, hat Jesus schon gewusst, wie der Vater antworten wird, als er gebetet hat? Er hat geschrieben, er weiß es nicht, aber man erfährt aus diesem Text, dass Jesus gerne einen anderen Weg gewählt hätte, wenn es möglich gewesen wäre. Warum hat Jesus es trotzdem getan? Warum ist er nicht weggelaufen? Er hat gesagt, das alles erspare ich mir. Und dann schreibt Max Lucado so schön, das musste ich mir jetzt aufschreiben, er hat geschrieben, Jesus konnte es nicht weglaufen, weil er dich sah. Inmitten einer Welt, die nicht fair ist. Er sah dich geworfen in den Fluss des Lebens. Er sah dich verraten von denen, die du liebst. Er sah dich mit einem kranken Körper und einem immer schwächer werdenden Herzen. Er sah dich in deinem eigenen Garten voller knorriger Bäume und schlafender Freunde. Er sah dich in den Abgrund deiner eigenen Fehler und in den Schlund deines eigenen Grabens starren. Jesus sah dich in deinem Garten Gethsemane und er wollte nicht, dass du dort alleine bleibst. Er wollte lieber für dich in das Reich des Todes gehen, als ohne dich in den Himmel. Das ist eine Beschreibung für Liebe. Jesus wollte eher, ja, für uns stellvertretend den Tod erleiden, die Schuld tragen, als ohne uns im Himmel zu sein. Jesus macht das in diesem Text deutlich. Auch wenn er einen anderen Weg sich gewünscht hat, sein Wille fügt sich dem Vater und letztlich ist es auch sein eigener Wille, diesen Weg zu gehen, ein bewusst gegangener Weg. Er lässt sich nicht überreden, sagt: Herr, dein Wille geschehe. Aber er gibt sich ganz in diesen Willen hinein und das haben wir mit nichts verdient. Man könnte fragen, haben wir Menschen das nötig? Das kommt ja immer diese Frage, haben wir das nötig, dass einer das für uns tut? Und ich kann nur sagen, ja, 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 natürlich haben wir das nötig. Auch das wird in dieser Geschichte eben deutlich an den Jüngern. Da heißt es in Markus 14, Vers 37 und 38, als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie, da sagt er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht mal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Wisst ihr, Gott weiß, was wir alles manchmal wollen, mit unserem Willen, mit unserem Geist, welche Vorstellungen wir haben, was wir erreichen können, wie wir uns Mühe geben. Aber er sagt, das Fleisch, das von Gott unabhängige, in uns wohnende Wesen sozusagen, das selber entscheiden muss, das ist zu schwach, den Weg zu gehen. Wir werden das nicht hinbekommen. Bei aller menschlichen Anstrengung können wir uns das Heil nicht erarbeiten, wir können es nicht durchhalten, unsere Vorsätze alle umzusetzen. Wir sind der Versuchung Satans nicht gewachsen. Wir Menschen auf uns alleine gestellt. Das wird nämlich deutlich an Petrus. Petrus ist manchmal wie wir, als Jesus ihm das sagt. Wisst ihr, was Petrus antwortet? Also als er ihn hinweist, dass er ihn verleugnen wird. Vers 29 und 31. Und jetzt schaut mal, wie oft das Wort Ich in diesen Texten kommt. Da sagte Petrus zu ihm, zu Jesus: Auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Nein, beharrte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger beteuerten dies. Das menschliche Ich, das menschliche Fleisch, die menschliche Kraft, die Überschätzung des eigenen menschlichen Willens. Und hier wird deutlich, dem Petrus fehlt das Vertrauen auf Gott. Er spricht nur von sich und nicht von Gott. Das ist sein Problem. Jemand hat mir gesagt, beten ist die Stärke der Schwachen. Es wäre viel ehrlicher gewesen von Petrus und auch von uns, wenn wir sagen würden: Herr, ich schaffe das nicht. Darum komme ich zu dir, hilf du mir, ich brauche dich. Das macht Petrus nicht. Und damit hat er eben den großen Fehler gemacht, den wir auch tun. Darum werden die Jünger letztlich alle in der Geschichte zu Versagern, Verleumdern, die alle weglaufen, nicht nur Petrus, die ihn alle im Stich lassen, weil sie nur auf sich geschaut haben. Ich möchte einfach Mut machen, nicht bei dir, bei mir stehen zu bleiben, sondern direkt zu Jesus zu kommen. Und diese Geschichte macht eben deutlich, wenn wir Schweres erleben, dass wir in unserem Verzagtsein nicht alleine sind, auch wenn wir das manchmal denken. Jesus hat sich nicht erspart, was wir selber erleben. Ich habe euch von dem Wilfried erzählt, der im Zug sitzt, nach Hause fährt, weil sein 9 Monate alter Sohn gestorben ist. Und auf der Heimfahrt im Zug sitzt er alleine, erst am Anfang alleine an so einem Fenster, dass er rausgucken kann, damit er mit niemandem reden muss. Und wenige Sitze von ihm fern sitzt ein junger Mann, der eine Bibel liest. Und ihm gegenüber sitzen zwei Männer, die das lächerlich finden und diesen jungen Mann übers Bibellesen eben aufziehen und über ihn Späße machen, wie man sowas noch glauben könnte. Wenn es einen Gott gäbe, der würde doch so viel Unrecht nicht zulassen. Der würde nicht zulassen, dass eben Menschen umkommen und dass kleine Kinder nicht einfach sterben. Und dann explodiert es in diesem Wilfried, der ja das erlebt hat, und sagt, er wollte in diesem Moment sagen, genau, du Heuchler, wie kannst du glauben, dass Gott so ist, wenn er das zulässt? Und dann sagt er, in diesem Moment macht es in ihm Klick, Gott schenkt ihm einfach eine Veränderung, als er daran denkt, was Jesus erlebt hat. Und er mischt sich in das Gespräch ein und sagt, ob er auch was sagen dürfte. Und wollte sagen, Gott, der hat die Menschen so sehr geliebt, dass er selber für sie gestorben ist. Und dann sagen diese zwei Typen da, ja, sie haben ja gut reden. Vom hohen Ross, wer nichts erlebt hat, der kann immer gut sagen, wie lieb Gott ist. Haben Sie denn schon mal was Schweres erlebt? Und er sagt, wissen Sie was? Ich sitze nicht zufällig in diesem Zug. Ich bin auf dem Weg nach Hause, weil mein Kind gestorben ist, weil ich zur Beerdigung fahre. Ich weiß genau, was es bedeutet, zu leiden. Aber in diesem Moment ist mir deutlich geworden, wie sehr Gott die Menschen lieben muss, dass er seinen Sohn für sie sterben hat lassen. Weil ich weiß, wie sehr ich mein Kind geliebt habe. Sein Problem war nicht weg, aber Gott hat sein Ändern geändert, zu sehen, was er erlebt hat, hat Gott sich nicht erspart. Gott hat es selber erlebt. Dieser Becher aus dem Alten Testament, den Zornesbecher, den hat Gott geleert bis auf den letzten Tropfen. Die ganze Schuld der Menschheit, der Vergangenen, der Gegenwärtigen, der Zukünftigen, hat Jesus mit diesem Becher ausgetrunken, den ganzen Zorn, den wir tragen müssen. Wichtig ist, ob wir diesen Kelch, ob wir das für uns annehmen, was Jesus getan hat. Wisst ihr, seit dem Tod Jesu ist den Menschen ein anderer Kelch angeboten, aus dem man aber freiwillig trinken muss. Man wird nicht verpflichtet, ihn zu nehmen, muss sich entscheiden, aus ihm zu trinken. Das ist das, was wir nachher im Abendmahl feiern. In Matthäus 26 heißt es, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihn denen und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wir dürfen jetzt aus dem Kelch trinken, aus dem Kelch der Vergebung, das Bild dafür, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Wir müssen nicht mehr den Kelch des Zornes trinken. Wir dürfen diesen Kelch trinken. Wir dürfen aus der Gemeinschaft mit Jesus leben. Das ist ein wunderbares Geschenk. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, hier nach vorne kommen, oder nicht nach vorne kommen, es kommen ja die Leute zu uns. Wenn wir also zum Tisch, wenn der Tisch zu uns kommt, müsste ich eigentlich sagen, ne? Dann ist das ein besonderer Tisch. Jemand hat mal gesagt, der Tisch, an den Gott uns einlädt, das ist kein Arbeitstisch. Wenn wir hier bildlich jetzt nach vorne kommen, geht es nicht um Leistung oder Erfolg, es geht nicht um das, was wir tun oder lassen, denn Gott ist nicht in erster Linie Arbeitgeber, Gott ist zuallererst Gastgeber und später dann Arbeitgeber, der uns in die Aufgaben führt, die er für uns hat. Aber zuerst will Jesus, dass wir sein Gast sind. Und dann hat er in diesem Bild gesagt, Gott ist auch, der Tisch, zu dem wir kommen, ist kein Ladentisch. Bei Gott können wir nichts kaufen, wir müssen auch nichts bezahlen, denn Gott ist kein Kaufmann, der Interesse hat, möglichst viel Gewinn zu machen, denn Gott ist der Vater, der gerne gibt, der diese Gnade nur umsonst schenkt. Und er hat gesagt, Gott, der Tisch, an den wir kommen, ist kein Richtertisch. Wenn wir zu Gott kommen, will Gott uns nicht anhören, sondern will uns zuerst zuhören. Er hat gesagt, Gott ist in erster Linie eben für uns unser Freund und er später, erst ist er der Retter und später ist er unser Richter. Aber zuerst lädt er Menschen ein, die Rettung in Anspruch zu nehmen, zu ihm zu kommen, aus der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und er hat gesagt, der Tisch, zu dem wir kommen, ist kein Verhandlungstisch. Ich muss mit Gott nicht verhandeln. Ich muss nicht sagen, ich gebe mir mehr Mühe, ich strenge mich mehr an oder ich mache das und lasse dies, sondern bei Gott muss ich kein diplomatisches Geschick besitzen, ich muss ihn nicht überzeugen, denn Gott ist nicht mein Gegner, der ist mein Freund, wenn ich mit ihm lebe, der ist schon für mich. Ich soll mit ihm in Gemeinschaft leben. Darum ist der Tisch, zu dem wir nachher kommen, eigentlich der Tisch der Liebe Gottes. Wo Gott uns einlädt, in die Gemeinschaft mit ihm zu treten, wo er sagt, ich bin für dich. Bei mir kannst du dich satt trinken, satt essen, du kannst aufatmen, zur Ruhe kommen. Bei mir bist du richtig. Und ich lade euch ein, wenn wir nachher Abendmahl feiern, das in diesem Wissen zu tun, wir kommen zu einem Gott, der für uns ist, der uns gerne einlädt, der uns liebt, der erst an zweiter Stelle irgendwann der Richter ist und auch für Recht sorgen wird, aber der erst sagt, komm zu mir, ich lade dich ein. Zuletzt nochmal das Bild vom Anfang, wenn du nochmal weiterklickst mit dem Gänseblümchen, das geht nicht? Doch, das soll am Ende stehen. Es ist Zeit, dass wir unsere geistlichen Gänseblümchen wegwerfen und uns nicht immer fragen, liebt Gott mich, liebt er mich nicht? Dieser Text und andere Texte im Neuen Testament machen deutlich, dass Gott uns wirklich liebt. Bedingungslos annimmt, wir dürfen uns verändern, wir sollen uns verändern, er hilft uns dabei, aber wir dürfen erstmal so kommen, wie wir sind. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Und ich möchte Mut machen, wenn du in schweren Situationen bist, daran festzuhalten, dass Jesus dich gut verstehen kann. Dass er bei dir ist, dass er dich trägt und tröstet, weil er genau weiß, was es für dich bedeutet und für andere Menschen diese Schwere zu tragen. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diesen anderen Blick auf Jesus, der nicht